Ja, wunderschönen guten Morgen. Bei dem herrlichen Sonnenschein draußen haben wir heute ein leider etwas düsteres Thema, nämlich Tumormarker oder Tumore. Will ich so ein bisschen einzeln so drauf eingehen. Erstmal überhaupt, wie wichtig ist überhaupt dieses Thema, Häufigkeit von Tumorerkrankungen. Wir haben hier in Deutschland ungefähr so gut 150 Tumorerkrankungen, die man so kennt. Und jeder Dritte in seinem Leben erkrankt an einem Tumor. Also wenn man sich nach links oder rechts umschaut, sieht man jemanden, der irgendwann an einem Tumor erkrankt. Also es ist wirklich häufig. Und wenn man sich dann so anguckt, was sind es für Tumorerkrankungen, die vor allem bei den Männern und bei den Frauen auftreten. Bei Frauen ist es eben halt vor allem der Brustkrebs, bei Männern ist es die Prostata. Und auch da gibt es durchaus auch sieht man einfach, da ist halt unterschiedlich, wie schnell die Leute daran versterben. Beim Prostatakarzinom ist es halt in der Regel relativ milde, also 10 Jahre Überlebensrate. Es gibt aber auch Leute, die innerhalb eines Jahres an einem Prostatakarzinom versterben. Und wenn man da zum Beispiel auch genau bei den älteren Männern guckt, da gibt es durchaus auch Leute, die sagen, wenn man bei einem 80-jährigen Mann oft genug in die Prostata reinbiopsiert, wird man auch ein Prostatakarzinom finden. Also das ist etwas, was durchaus sehr, sehr häufig ist und eben halt ungefähr so ist jede 8. Frau, die eben halt Brustkrebs in Deutschland bekommt, sicherlich auch eine schwerwiegende Erkrankung. Und sonst kommen eben halt viele, viele andere Erkrankungen, also insgesamt etwa 150 Tumore, die man zusammenzählen kann. Etwa 210.000 Todesfälle in Deutschland pro Jahr, ungefähr das Doppelte an Neuerkrankungen im Jahr an Tumoren. Wenn man sich hier die Anteil anschaut, dann wird man eben sehen, Prostata eben halt ein bisschen, ist hier ja nur an der 3. Stelle, also wenn man den Anteil der Todesfälle sich anschaut, vor allem bei Männern ist es eben der Lungenkrebs, bei Frauen bleibt es das Mammakarzinom, woran die Frauen versterben. Die Inzidenzrate, also das Auftreten der Erkrankung, ist halt ländermäßig sehr, sehr unterschiedlich. Wenn man sich zum Beispiel schaut, so Australien bei malignen Melanom, da sieht man, dass etwa so 10-20% der Bevölkerung ein malignes Melanom bekommen, sozusagen. Es gibt auch andere Tumore, wie zum Beispiel im Iran, wo extrem viel Speiseröhrenkrebs auftritt. Häufig weiß man gar nicht genau, warum, ob es eben halt der genetische Background ist oder zum Beispiel die Nahrungsgewohnheiten oder zum Beispiel Brustkrebs taucht in manchen Ländern wie Japan kaum auf, sozusagen genauso wenig wie Prostatakrebs. Also sehr, sehr unterschiedlich regional, wie häufig solche Tumore auftreten. Und wenn jetzt zum Beispiel eben jemand aus Japan eben halt nach Amerika zieht, dann ist die Häufigkeit zum Beispiel für Prostata und Brustkrebs genauso wie ein Amerikaner sie hat. Sozusagen spielen halt Umwelteinflüsse halt eine große Rolle. Also es ist auch ein ganz spannendes Thema. Wenn man sich anschaut, wie häufig Tumore sind, dann weiß man halt mit dem Alter, da steigen halt die Tumore exponentiell an. Also sie sind alle noch jung und knackig, da ist es die Wahrscheinlichkeit eben gering sozusagen, aber je älter man wird, desto höher ist eben das Gefahrenpotenzial und deswegen ist auch zu erwarten, weil die Lebenserwartung ständig steigt, dass auch die Zahl der Tumore steigt, einfach aufgrund der erhöhten Lebenserwartung. Man hat ein gesetzliches Krebsfrüherkennungsprogramm entwickelt für verschiedene Erkrankungen. Ich will das gar nicht so im Detail eingehen, sozusagen, was Sie wahrscheinlich kennen, so wie Hautkrebs-Screening sozusagen, auf eben Veränderungen der Haut. Besonders natürlich bei Patienten sollte man darauf achten, die so aussehen wie Boris Becker oder Nicole Kidman, die halt so blass sind und so leicht blond-rothaarig, die halt auch ein deutlich erhöhtes Risiko haben gegenüber Menschen, die sozusagen relativ dunkel pigmentiert sind. Also es gibt es für verschiedenste Erkrankungen, Darmspiegelung, Mammographie-Screening, diese Dinge, Teilnahme ist freiwillig sozusagen und man sieht dann entsprechend, dass auch viele daran teilnehmen, besonders die Frauen und man sieht auch, dass durchaus diese Screening-Untersuchungen immer wieder auch Mode- oder zeitlichen Überprüfungen unterliegen. Hier sieht man zum Beispiel gynäkologische Untersuchungen als Screening hier im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht vor 2 Jahren. Soweit die Frauen Symptome haben, besteht kein Zweifel am Sinn einer gynäkologischen Untersuchung. Doch als reine Voruntersuchung bei asymptomatisch nicht schwangeren Frauen im Rahmen eines Arztbesuchs wird der Sinn zunehmend in Frage gestellt. Auch Dinge, die lange Jahre etabliert sind bei solchen, was auch viele Frauen sozusagen nutzen, wird doch immer wieder auch diskutiert. Wenn man sich das gesetzliche Früherkennungsprogramm anschaut, dann sieht man eben halt, dass Frauen eben viel, viel gesundheitsbewusster sind als wir Männer. Da sieht man eben halt hier, wenn im Alter zum Beispiel so um 50 herum, sieht man eben, dass ungefähr 40% der Frauen daran teilnehmen, aber eben nur vielleicht so 10% der Männer. Also auch das ist relativ bekannt, dass die Männer da einfach viel, viel schlampiger sozusagen mit ihrer Gesundheit umgehen. Wenn man sich jetzt so das Labor sozusagen anschaut, dann gibt es schon historisch, hat Herr Landsteiner, der so die Blutgruppen entdeckt hat, hat schon gesagt, es ist leicht verständlich, dass bis heute viel Aufmerksamkeit darauf verwendet wurde, die Serologie von Tumoren zu untersuchen, um eine diagnostische Methode für die Messung der Malignität zu entwickeln. Das läuft bis heute sozusagen. Und man hat Vielzahl von Dingen der Tumoren untersucht, machen wir heute auch noch, sozusagen, ob das DNA-Untersuchungen sind, ob es die Zelloberfläche ist, ob es irgendwelche anderen Marker sind, Methylierung der DNA oder ähnliche Dinge, ist etwas, was sozusagen in der ständigen Forschung ist. So, wir wollen uns eben vor allem um die Tumormarker kümmern. Die Tumormarker sind alle Substanzen, die auf einen Tumor hinweisen oder zur Charakterisierung und Messung seine Ausbreitung und Therapie entsprechend beitragen können. Das heißt also, wenn Sie jetzt eine Tumorerkrankung haben, dann wollen Sie natürlich auch gerne irgendwas haben, um irgendeinen Parameter, um zu überprüfen, geht es mir jetzt besser oder schlechter, funktioniert die Therapie, ja oder nein. Das nicht nur Klinik zu haben, sondern Bauchgefühl, es geht mir ein bisschen besser, sondern auch möglichst irgendeinen Marker zu haben. Das können eben Substanzen sein, die eben halt von den Tumorzellen direkt gebildet werden oder die von normalen Zellen gebildet werden aufgrund des Tumorwachstums. Sowas wie CRP kennen Sie eben halt als Entzündungsmarker, eben aber auch als Tumormarker entsprechend bei akute Phasereaktionen, auch ein Tumorwachstum ist eine akute Phasereaktion. Und wir werden noch andere kennenlernen, auch solche Sachen wie Ferritin kennen Sie halt auch als sensitivster Marker für den Eisenmangel, um den nachzuweisen. Anti-P53 kommen wir noch genau drauf zu sprechen. So vielgestaltig wie Tumore sind, das ist immer gerne so, wenn Sie im Fernsehen oder ähnlich, dann heißt es ja, wir haben irgendwas gegen Krebs gefunden. Dann heißt es, rümpft man schon die Nase, weil man so eine Vielzahl von Tumorerkrankungen hat und die so unterschiedliche Ursachen haben, dass man eigentlich eben halt nicht den Krebs kennt, auch nicht bei, wenn Sie jetzt nur Prostatakarzinome untersuchen. Das ist leider das Problem, wenn wir molekulardiagnostisch oder zytologisch Prostatakarzinome zum Beispiel untersuchen, haben wir vorletztes Jahr ausgiebig gemacht. Jeder sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Das ist auch ein großes Problem. Und man versucht eben halt irgendwie das runterzubrechen auf Gemeinsamkeiten. Und man kennt Substanzen, die zum Beispiel freigesetzt werden. Wir haben kennengelernt zum Beispiel bei den monoklonalen Gammopathien, dass monoklonale Immunglobulin, was produziert werden, oder die Ben-Jones-Proteine, die freien Leichtketten, die eben als Teil von Immunglobulin bei monoklonalen Gammopathien produziert werden und auch als Tumormarker genutzt werden können. Oder andere, Sie sehen hier, ist so ein ganzer Blumenstrauß an Substanzen, die eben bei verschiedenen Erkrankungen, zum Beispiel sagen wir mal das Thyroglobulin, ist eben halt wird in der Schilddrüse gebildet und kann eben zur Nachsorge von Schilddrüsenkarzinomen genutzt werden. So, wenn man so viele Tumormark hat, man versucht das natürlich irgendwie einzuteilen, und da kennen wir einmal die humoralen Tumormarker, die im Blut irgendwie herumschwimmen, die im Serum, Plasma herumschwimmen, und in der Regel durch Antikörperteste analysiert werden. Und es gibt die zellulären Marker, die heute nicht das Thema sind, also die man eben mit Molekulardiagnostik oder einfach aus dem Tumorgewebe versucht herauszubekommen, wie ist dieses Tumorgewebe verändert. Ja, das ist etwas, was immer diese Vielzahl dieser Tumormarker immer einfach natürlich in den Klausuren abzufragen, schwierig immer zu lernen sozusagen, wenn man da nicht eben jahrelang mit umgeht. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Tumormarker wie AFP, Alpha-Fetoprotein, für welchen Tumor ist der sozusagen spezifisch, wo kann der genutzt werden als Marker zur Verlaufskontrolle? Und AFP zum Beispiel ist eben typisch bei Leberkarzinomen oder eben bei den Keimzelltumoren, ist das entsprechend erhöht. Oder andere Dinge, die dann vielleicht, hier sehen Sie die sogenannten Nummernmarker, wie zum Beispiel CA15-3. CA15-3, da hat man einfach verschiedene Tumorgewebe untersucht und hat verschiedene Marker einen Namen gegeben und hat dann entsprechend geguckt, welcher Marker, den man mit irgendeinem Antikörper nachweisen kann, zeigt eben halt bei mehreren, zum Beispiel Mammakarzinom, eine Anbindung, findet sozusagen dieses Epitop. Und da hat man eben halt beim Mammakarzinom hat man das so, so durchnummeriert und hat hinterher auch erst nachgewiesen, was das genau für ein Epitop ist, wie das aussieht. Deswegen hat man, haben diese Nummernmarker einfach so eine Durchnummerierung, die wie eben das CA15-3 fürs Mammakarzinom. Einige sind Selbstreden wie eben das PSA, prostataspezifisches Antigen, dass das eben halt ein Tumormarker ist für die Prostata. Und so weiter und so fort. Das sind jetzt die Tumormarker, vor allem die so im Moment in der Praxis verwendet werden. Es gibt sicherlich noch auf dem Markt sehr, sehr viele verschiedene andere, die haben sich aber häufig eben nicht gut durchgesetzt. Und deswegen habe ich hier nur mal aufgeführt, die sozusagen zurzeit eben relevant sind. Und da sieht man halt auch daran, dass es zum Beispiel für bestimmte Tumore überhaupt keine Tumormarker gibt, wie zum Beispiel für das Nierenzellkarzinom oder auch andere Strukturen, weil man da bisher keinen guten gefunden hat. Also da ist noch eine Menge Forschungsbedarf. Also wenn Sie jetzt so ein Nummernschild sehen, dann ist das nicht Pirmasens, sondern ist es PSA, prostataspezifisches Antigen. Also diese Abkürzung ist ja auch immer in der Medizin viele Abkürzungen und man weiß manchmal gar nicht mehr, was es eigentlich genau heißt. Genau deswegen haben wir auch bei uns auf den Anforderungsscheinen oder beziehungsweise auch im Internet haben wir solche Tabellenwerke, welcher Parameter ist geeignet. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel bei der Prostata entlang geht hier, dann taucht man eben halt, sieht man, da taucht irgendwas auf, also PSA. Also damit man diese Zuordnung eben halt irgendwie als vielleicht Jungarzt eben besser zusammenbekommt. Also da gibt es so Marker, die als Erstmarker genutzt werden und eben halt auch als Zweitmarker, die möglicherweise dadurch die Sensitivität, wenn beide genutzt werden, verbessern. Hier haben wir eben halt ein Beispiel dafür. In der Regel wird immer nur ein Tumormarker genutzt zur Verlaufskontrolle eines Tumors. Manchmal nutzt man auch zwei. Hier zum Beispiel, wenn Sie sich angucken, hier ist das Beispiel für das Mammakarzinom. Und Sie sehen eben halt, hat man genutzt diesen Nummermarker 15-3 und eben halt das karzinoembryonale Antigen, CEA. Und wenn man sich das anguckt, zum Beispiel Mammakarzinom mit Metastasen, da sieht man, mit CEA sind ungefähr 50% positiv, mit 15-3 sind ungefähr 60% positiv. Und wenn man beide zusammen nimmt sozusagen, dann kriegt man eine Sensitivität von 77%. Heißt aber auch, auch bei einem Mammakarzinom gibt es Frauen, die weder CEA-positiv als auch 15-3-positiv werden. Also es ist nie schwarz-weiß, leider. Wie werden die bestimmt? Ich hatte Ihnen das schon gesagt, man nimmt in der Regel Antikörper, wie zum Beispiel das PSA. Dieser Antikörper bindet das entsprechend, wie hier so diesen Apfel. Das kennen Sie eben halt sozusagen auch von Kreuzreaktivitäten. Ähnliche Strukturen können eben halt auch kreuzreagieren mit diesen Antikörpern, weil die eben nur so eben von der Form gebunden werden, meistens durch so 6 Proteinschlaufen. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass sie immer den gleichen Antikörper nutzen, um halt zum Beispiel eine Verlaufskontrolle durchzuführen. Dieses Beispiel hatte ich auch schon mal in der Präanalytik, während der Vorlesung war, hier eben halt ein Patient aus Münster, der entsprechend diesen Verlauf beim PSA hatte und aufgrund dieses Anstieges eben bei uns in die Urologie kam. Und wir haben den nachgemessen und der Wert war eigentlich völlig normal. Und dann wurde nachrecherchiert, aus wie vielen Methoden sozusagen dieser Verlauf kam. Das war halt ein Privatpatient und wurde von A nach B geschickt. Und die schwarze Linie ist das, was wir bei uns als Test im Labor verwenden. Der grüne ist der Test, der in der Urologie verwendet wird. Und rot und blau sind Teste, die in anderen Laboren verwendet werden. Und wenn man diese Punkte verbindet, kriegt man halt diesen Verlauf. Und nur weil der Patient eben entsprechend mit einem anderen Test in einem externen Labor gemessen wurde, sehen Sie eben halt diesen Anstieg. Deswegen ist es immer wichtig, dass man angibt, welchen Test man im Labor verwendet und genau auch das Datum, wann sozusagen eben der Test umgestellt wird. Genau, also das ist etwas, was wichtig ist, weil auch hier zum Beispiel auch schon ein bisschen ältere Veröffentlichung, die aber immer noch so gilt, Patientengefährdung durch unterschiedliche Messverfahren für PSA. Also Verlaufskontrolle, möglichst immer den gleichen Test vom gleichen Hersteller nehmen, damit man nicht aufgrund Methodenänderung eben halt einen Anstieg oder Abfall hat. Und bei Umstellung immer auch den Hersteller, das Datum angeben, wann das umgestellt wird, weil das muss eben halt dem Arzt bekannt sein. Warum ist das wichtig? Weil eben halt jeder Antikörpertest eben unterschiedlich ist. Er nutzt unterschiedliche Antikörper und es ist nicht so, dass immer der Antikörper, immer, wenn er das Epitop erkennt, ist es immer gleich erkennt. Steht zwar so in den Büchern immer drin, so ist es aber nicht, weil ein Antikörper erkennt auch immer die Region drumherum. Das heißt also, wenn da entsprechend der eine Antikörper bindet eben halt fester daran, weil er hier vielleicht eine bessere Lücke hat sozusagen und der andere wird dadurch gestört. Also jeder Antikörper bindet an das Epitop, auch wenn es das gleiche ist, mit einer anderen Affinität. Und deswegen sind die auch alle etwas unterschiedlich. Und sie sind auch häufig unterschiedlich kalibriert. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwie PSA haben wollen und versuchen jetzt aus dem Sperma PSA zum Beispiel zu isolieren, was man so macht, dann gibt es halt verschiedene Isolationsverfahren und sie versuchen dann halt möglichst rein das PSA zu haben, aber sie haben ja nicht so wie Natriumchlorid 1 Gramm 100% reines PSA, was sie sozusagen abwiegen können und sagen können, das ist jetzt, darin habe ich jetzt gerade 1 Gramm PSA abgewogen, sondern es gibt unterschiedliche Reinheiten und deswegen ist auch das, was man sozusagen entsprechend eben dort misst, nicht standardisiert. Das ist eben wichtig. Nicht so wie das Gewicht, wenn ich von einer Waage auf die nächste steige, sollten die immer alle das gleiche Gewicht anzeigen. Das ist beim PSA nicht so. Die Assay-Dynamik, auch das spielt immer eine Rolle. Also wie lange braucht so ein Antikörper, um das Epitop zu erkennen? Und die Hersteller versuchen möglichst immer, die Tests schneller zu machen. Das heißt, weil es natürlich immer so ist, dass Ärzte nicht gerne auf ihre Ergebnisse warten. Und nur das Problem ist, gerade wenn sie in niedrigen Konzentrationen messen, dauert das eine gewisse Zeit, bis der Antikörper das Epitop überhaupt findet. Deswegen funktionieren diese Tests, die ganz schnell, die so nur in 1 oder 2 Minuten PSA messen, die funktionieren bisher nicht. Weil es einfach eine Zeit braucht, bis sozusagen das Gleichgewicht, bis der Antikörper das gefunden hat, bei diesen niedrigen Konzentrationen. Und Äquimolarität, was heißt das? Es ist so, beim PSA gibt es ganz, ganz viele verschiedene, also bei anderen Tumormarkern auch so, ganz verschiedene Formen. Und der Antikörper erkennt diese Form unterschiedlich. Also freies PSA gibt es zum Beispiel, oder komplexiertes PSA. Und der Antikörper erkennt die alle unterschiedlich. Von jeder Firma etwas unterschiedlich. Und deswegen gibt es da auch Unterschiede. Und Sie werden sehen, es gibt ganz viele Teste, Schnellteste, zum Beispiel hier als Beispiel eben halt Prostata-Schnelltest auf Prostatakarzinom. Die funktionieren alle null, gar nicht. Sie werden trotzdem verkauft. Das sollte man wissen, weil eben auch wenn die irgendwie zum Beispiel so TÜV-Plakette oder ISO-Zertifizierung, sie funktionieren null. Da können Sie als Frau drauf pinkeln und sie werden teilweise positiv oder Patienten mit wirklich knackigen Prostatakarzinom haben sie ein negatives Ergebnis. Problematisch finde ich vor allem die immer falsch positiv sind. Die Urologen sind immer da ganz begeistert von, weil das meistens die Patienten in die Praxen reintreibt. Deswegen wird das immer sozusagen durchaus gepusht. Ich bin da immer sehr skeptisch, und weil es gibt auch die Fälle, wo Leute Schnellteste machen und sehen dann gerade bei Tumoren, ich habe einen Tumor, und glauben diesem Wert dann auch und stürzen sich zum Beispiel aus dem Fenster. So etwas ist schon passiert. Und deswegen bin ich eigentlich immer dagegen, wenn Teste auf den Markt kommen, die irgendetwas anzeigen. Also eine Glukosemessung, Selbsttestung, das funktioniert schon einigermaßen gut, aber manche Dinge funktionieren einfach nicht und sie werden trotzdem verkauft. Und deswegen muss man das auch immer im Hinterkopf haben, gerade wenn es so für so schwerwiegende Erkrankungen wie Tumorerkrankungen so etwas in der Apotheke zu kaufen gibt. Also immer Kontakt zum Labor nicht vergessen, lieber nochmal schnell nachmessen, ob es wirklich so ist, als dass man dann eben irgendwie auf diesen glaubt, dass dieser Test, der auf dem Markt ist, funktioniert. Es ist auch eine ganz wichtige Sache, wenn man sowas misst, und Patienten gehen ja auch dann häufiger, wenn sie Verdacht haben, zum Beispiel so ein Prostatakarzinom zu haben, gehen zum Arzt, und sie sehen dann zum Beispiel, besonders wenn ein Patient die Prostata entfernt wurde, besonders bei Ärzten ist das immer so, dann misst man das und kriegt irgendwelche Werte. Und wenn man dann Werte hat, so 1, 2, 3, 4 aufeinanderfolgende ansteigende Werte, dann werden die alle total nervös. Deswegen, weil man muss immer wissen, dass alle Proteine, die im Blut vorkommen, auch eine individuelle Schwankung haben. Und sie haben eine Messschwankung sozusagen. Und wir geben zum Beispiel gar keinen Wert an, der unter 0,1 ist. Viele geben 0,000 und so weiter an und machen dadurch einfach eine Verunsicherung sozusagen des Patienten. Und wir geben alle keinen Wert unter 0,1 an, weil wir die statistisch einfach gar nicht gut messen können. Weil wir die Patienten nicht irgendwie beunruhigen wollen. Weil sie haben bei allen Proteinen im Körper etwa eine Varianz von ungefähr 20%. Das ist ein bisschen unterschiedlich, aber so Pi mal Daumen. Und sie haben immer eine analytische Varianz von wenigstens 10%. Das heißt, wenn man das so zusammenrechnet, kann man eigentlich erst von einem wirklich signifikanten Anstieg sprechen, wenn es mindestens so, ich will mal sagen, Pi mal Daumen 50% der Marke angestiegen ist. Also nicht, man kann einen Wert von 0,01 zu 0,101 nicht, das kann man nicht unterscheiden. Das ist einfach sozusagen von der Varianz innerhalb des Körpers als zusätzliche analytische Varianz ist ja nicht unterscheidbar und dann ist es kein Anstieg. Man muss wirklich einen signifikanten Anstieg oder Abfall haben von wenigstens so 50%, damit man wirklich von einem Anstieg oder Abfall sprechen kann. Wo misst man überhaupt? Auch hier, das ist so ein Beispiel aus vom ASE hier in Münster, was ich auch schon mal gebracht habe sozusagen. PSA zum Beispiel misst man in Konzentrationen von Nanogramm pro Milliliter. Da kann man, das kann sich kein Mensch vorstellen. Deswegen ein Analogbeispiel eben, 4 Würfelzucker in den ASE geworfen, einmal umgerührt und einen Tropfen Wasser rausgenommen. Dann weiß ich, da hat jemand 4 Würfelzucker reingeworfen. Das ist, in der Konzentration messen wir PSA. Und deswegen kann man sich vorstellen, dass es da manchmal schwierig ist, zwischen 4 Würfelzuckern und 3,8 Würfelzuckern zu unterscheiden. Nur damit man so ein bisschen so von der Vorstellung hat, wo man überhaupt misst. Also nicht, dass PSA eben halt den Patienten eben in Stress versetzt. Oder auch andere Tumormarker. Das ist nur am PSA jetzt mal als Beispiel genutzt. So, warum nutzt man überhaupt Tumormarker? Tumormarker haben eine hohe Sensitivität. Das heißt, wir sehen durch diese Marker schon sehr, sehr früh, also eine hohe Sensitivität heißt, bevor man zum Beispiel durch bildgebende Verfahren überhaupt einen Tumor sieht, sehen wir einen Anstieg zum Beispiel vom PSA oder von anderen Tumormarkern. Und deswegen hohe Sensitivität und die Tumormarker korrelieren in der Regel relativ gut mit dem Wachstum und auch mit der therapiebedingten Verkleinerung des Tumors korrelieren die halt ziemlich gut. Was man immer wissen muss, im Frühstadium ist die Sensitivität relativ schlapp. Das heißt, nur jeder Dritte hat wirklich einen Markeranstieg. Deswegen kann es eben sein, dass der Patient durchaus im Referenzbereich liegt, aber schon einen Tumor hat. Nur er ist eben noch sehr, sehr früh. Aber eben wenn es, also nur einen Anstieg im Frühstadium haben eben halt nur jeder 10-30%. Wenn metastasiert ist, dann sind die meisten, haben dann fast 100%, haben dann wirklich einen Anstieg. Hier ist es so ein Beispiel, es war auch schon ein bisschen älteres, aber hat sich nicht großartig verändert. Das ist hier das 15-3, hatten wir gesagt, das ist für Mammakarzinom. Und Sie sehen zum Beispiel, das ist der Zeitpunkt, wo man Metastasen in der Bildgebung nachgewiesen hat. Und man sieht hier, 17 Monate vorher hatten 5% der Patienten mit Mammakarzinom-Rezidiv hatten schon einen positiven Anstieg, 5%. Aber wo man die Metastasen in der Bildgebung gefunden hat, waren auch nur 50% CA15-3 positiv. Also nicht alle, die Mammakarzinom haben, haben einen positiven Tumormarker. Man kann es nutzen, wenn man weiß, der Patient hat ein Mammakarzinom, was 15-3 positiv ist, dann ist auch das Rezidiv hinterher auch 15-3 positiv und Sie finden viel, viel früher, finden Sie eben halt diese Rezidive und eben halt auch Metastasierung. Dafür ist es sinnvoll. Aber wenn der Tumor vorher 15-3 negativ war, wird er auch nicht das Rezidiv 15-3 positiv. Jedenfalls habe ich das in der Literatur noch nicht gefunden. Was dummerweise ist auch, dass die Spezifität von Tumormarkern deswegen nicht besonders gut ist, weil eben halt auch gutartige Veränderungen den Tumormarker beeinflussen können. Wir hatten das Beispiel zum Beispiel schon bei Rauchen, ist hier bestimmt auch irgendwo, muss man gerade schauen, also bei Nierenerkrankungen hat man hier zum Beispiel Leberzirrhose, Cholestase, Niereninsuffizienz, also Erkrankungen, die zum Beispiel eben halt dazu führen, dass der Tumormarker nicht richtig ausgeschieden wird und dadurch sich erhöht, machen natürlich einen falsch positiven Wert. Oder eben halt Schwangerschaft oder wie Palpation der Prostata. Wenn Sie auf der Prostata herumdrücken, wird PSA freigesetzt. Das ist natürlich kein Prostatakarzinom. Oder auch die Raucher, die zum Beispiel erhöhte CEA-Werte haben. Eben durch Substanzen aus dem Rauch wird CA vermehrt gebildet und so weiter und so fort. Also man hat entsprechend Einflussfaktoren, die die Spezifität der Messung eben beeinträchtigen. Und es spielt immer auch eine Rolle, natürlich wie groß ist der Tumor, wie stark ist er sozusagen vaskularisiert, also wie gut werden die Tumormarker ins Blut hineingegeben, damit sie es überhaupt messen können. Das ist unterschiedlich stark. Hier als Beispiel auch ein Patient aus Münster. Da sieht man zum Beispiel, da ist ein Tumormarker genutzt worden, 19-3. Das ist ein Marker für Pankreaskarzinom, ein schwerwiegender Tumor. Aber Sie sehen, dieser Marker ist angestiegen bei dem Patienten, relativ stark. Aber gleichzeitig sind die Cholestase-Marker auch angestiegen. Also er hat eben kein Pankreaskarzinom, sondern einfach eine Cholestase, sodass eben halt das 19-9 nicht vernünftig ausgeschieden wird. So, man versucht beim idealen Tumormarker möglichst hohe Sensitivität, Spezifität, gute prognostische Aussage zu haben. Das schafft man in vier Fällen, schafft man das nicht. Also kein Tumormarker ist geeignet eigentlich zum Screening von Tumoren, weil zu geringe Sensitivität und Spezifität und diese Tumore in der Regel relativ selten sind. Eine Ausnahme ist das AFP bei Leberzirrhotikern, die eben halt deutlich höheres Risiko haben, ein Leberkarzinom zu bekommen, oder das PSA bei älteren Männern, also wie bei mir. Bei jüngeren Männern ist sowas super selten, deswegen sind Falschpositive viel häufiger. Oder eben halt, wenn so familiäre Dinge vorliegen, wie zum Beispiel das familiäre Schilddrüsenkarzinom, dann macht es Sinn, auch für das Schilddrüsenkarzinom diese Tumormarker zu verwenden, wo sie einen hohen erblichen Anteil haben. Ja, also auch hier gibt es so modernere Sachen, zum Beispiel das eben halt auch CA125, das Ovarialkarzinom, könnte die Früherkennung bei genetischem Risiko erhöhen oder ermöglichen. Das ist im Moment so in der Untersuchung. Also man muss schauen, eben halt, gibt es ein genetisches Risiko, und dann würde man das eher eben halt für das Screening nutzen können. CA hatte ich eben schon gesagt, Raucher, Nichtraucher immer beachten, den Referenzbereich, der eben halt unterschiedlich ist bei Rauchern und Nichtrauchern, damit nicht die Leute falsch klassifiziert werden. Wenn man sich CA zum Beispiel als Screeningmarker nimmt für das Kolonkarzinom, dann sieht man eben, dass wenn man Kolonkarzinome sind eben etwa tauchen mit einer Prävalenz von 100 auf 200.000 auf, und wenn man das durchrechnet, wird man sehen, man findet zwar 20 richtig positive, aber eben auch 10.000 falsch positive. Also deswegen macht es keinen Sinn, das als Screening-Parameter zu nehmen, weil sie viel zu viele Falsch-Positive bekommen. Deswegen ist zum Beispiel auch das Mammographie-Screening so in der Kritik, weil sie viel mehr Falsch-Positive finden als Richtig-Positive. Etwa beim Mammographie-Screening sind etwa 95% Falsch-Positiv und nur 5% sind Richtig-Positiv. Das heißt, bei so einem Screening müssen Sie immer nachbiopsieren, nachschauen, weil eben die meisten eben halt falsch positiv sind. Je nachdem, wie gut das Verfahren, wie gut die Ärzte sind und so, aber ungefähr so liegt das. Und wo es wichtig ist, eben halt bei Risikopatienten, wie zum Beispiel hier Patienten mit Colitis ulcerosa, das ist so eine entzündliche Darmerkrankung, auch da weiß man, dass ein hohes Risiko da besteht in ein Kolonkarzinom, dass das übergeht. Und da sieht man zum Beispiel, wenn man dann eben halt solche Marker nimmt wie das CA, das ansteigt, und auch hier zum Beispiel findet man hier P53, das ist so ein Wächterprotein eben halt für, was eigentlich dafür da ist, mutierte Zellen abzutöten, wenn jetzt mit mal Antikörper dagegen gebildet werden, sodass eben halt dieses Wächterprotein nicht mehr da ist, dann ist das Risiko hoch, dass es in ein Kolonkarzinom übergeht. Das ist hier auch eben passiert bei diesen Patienten. Also, hoppla, zur Tumorlokalisation sind die meistens unbrauchbar, Tumormarker. Trotzdem wird das häufig genutzt, wenn Patienten so abmagern, sind älter, dann guckt man sich alle Tumormarker an und hofft, irgendwo findet man so einen Hinweis darauf, wo könnte denn der Tumor sitzen. Weil das ist etwas, was gar nicht so einfach ist, die Tumorsuche. Auch die bildgebenden Verfahren werden zwar immer besser, aber manchmal sieht man sie einfach nicht. Und dann versucht man das sozusagen so in seiner Not irgendwo was zu finden. Ausnahmen sind eben halt Tumormarker, die relativ spezifisch für das Gewebe sind, wie eben die Prostata oder Thyroglobulin beim Schilddrüsenkarzinom oder eben das ProGRP für die Lungenkarzinome. So, wann sollte man immer vor Therapie beginnen, weil es unheimlich unterschiedliche Wertelagen gibt als individuellen Ausgangswert, dann nach Therapieende und dann eben so etwa, dann natürlich auch vor Therapiewechsel. Also wenn man sieht, wenn man die Therapie, dass man auch da wieder einen Ausgangswert hat, und bei Rezidivverdacht auch da eben halt entsprechend den Tumormarker vermessen. Und wenn man sieht, er ist angestiegen, muss man diesen Anstieg eben auch verifizieren, ob es nicht zufällig war, nochmal nach 2 bis 4 Wochen, ob man das wirklich auch als Anstieg werten darf. Die Halbwertzeiten soll man beachten, sie sind sehr, sehr unterschiedlich. Hier sieht man eben, AFP hat zum Beispiel eine Halbwertzeit von 8 Tagen. Deswegen macht es nicht Sinn, innerhalb von mehreren Stunden irgendwie was zu messen, weil da verändert sich das nicht. Also man muss immer die Halbwertzeit beachten. Und da gibt es so eine Pi mal Daumen-Wert, sodass man ungefähr 1 bis 2 Monate warten muss nach einer Tumorentfernung, bis der Tumormarker wirklich sozusagen unter die Nachweisgrenze fällt. Also nicht sofort wieder messen, weil dann verändert sich das nicht. Der Patient ist auch eher dann beunruhigt sozusagen, weil sich nichts verändert hat nach der Operation, sondern 4 bis 8 Wochen. Differentialdiagnostik von Keimzelltumoren kann man nutzen, indem man zum Beispiel zwei Parameter nimmt, wie das Beta-ACG und das AFP, die bei unterschiedlichen Tumoren eine unterschiedliche Werte haben, also wo beide zum Beispiel erniedrigt sind oder nur eines erhöht sind, kann man nutzen zur Differentialdiagnostik. Als Prognosemarker hatte ich zum Beispiel im Seminar erzählt, bei den monoklonalen Gammopathien nutzt man das Beta-2-Mikroglobulin und man sieht eben halt bei bestimmten Wertelagen, wenn man zum Beispiel eben der Wert hoch ist, bei Beta-2-Mikroglobulin ein Marker ist für die Tumormasse der Plasmazellen und da sieht man eben, je höher der ist, desto kürzer ist eben die Überlebenszeit. Und das sind solche Dinge, die natürlich dann genutzt werden können, um ungefähr abzuschätzen, wie lange habe ich denn noch. Das ist etwas, was natürlich jeder Patient wissen möchte, wenn er einen Tumor hat. Und dann hat man wenigstens nicht nur ein Bauchgefühl, sondern man hat auch irgendwie eine vernünftige Wertelage dafür. Also Beta-2-Mikroglobulin, wichtig auch hier die Nierenfunktion beachten, weil Beta-2-Mikroglobulin eben halt bei Nierenversagen oder schlechter Nierenfunktion, die Sie ja häufig bei älteren Patienten schon haben, wird es eben nicht vernünftig durchfiltriert. Hier als Beispiel eben nochmal diese verschiedenen Fraktionen, zum Beispiel vom PSA, wo wir freies PSA haben, wir haben komplexiertes PSA und wir haben hier PSA, das zum Beispiel durch das Alpha-2-Makroglobulin so eingehüllt ist. Und von PSA gibt es etwa 40 Formen, die im Blut vorkommen. Und wenn Sie jetzt einen Antikörper darauf geben, dann ist es eben so, dass zum Beispiel diese Form überhaupt gar nicht messbar ist, weil das so durch das Protein geschützt ist, dass sie überhaupt keine Chance haben, obwohl das bei uns Männern am häufigsten vorkommt. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel eben halt diese Fraktion messen wollen, die freie PSA-Fraktion, dann brauchen Sie eben einen Antikörper, der dieses Epitop erkennt, weil das eben halt hier nicht vorkommt sozusagen, weil es eben abgedeckt ist. Und so kann man eben halt, wenn man das Gesamt-PSA, Total-PSA, nimmt man zum Beispiel eben das Epitop, weil man dann diese Form und diese Form zusammen misst sozusagen. So hat man im Total-PSA und freies PSA, was man misst. Und das kann man nutzen, eben halt gerade in diesem Graubereich, so 4 bis 10 Nanogramm pro Milliliter, wo man dann halt, wenn man PSA misst, das Total-PSA, dann schaut man sich den prozentualen Anteil an und der freie Anteil vom PSA eben besonders niedrig ist, dann ist die Krebswahrscheinlichkeit sehr hoch, weil eben halt diese Tumore relativ wenig freies PSA produzieren. Also man kann durch so eine Differenzierung zwischen Gesamt-PSA und freies PSA die Wahrscheinlichkeit eines Krebs dann eben halt verbessern. Hier auch ein Beispiel zum Beispiel für die Treffsicherheit. Wenn Sie nur PSA zum Beispiel nehmen, größer 4, das ist so ein anerkannter Cut-off, dann müssen Sie im Prinzip hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Patienten biopsieren, um ein positives Prostatakarzinom zu finden. Wenn Sie mit dem Finger testen, müssen Sie 13, also wo ein positiver Tastbefund ist, müssen Sie 13 Personen, die positiven Tastbefund haben, biopsieren, um eins zu finden. Bei der transrektalen Ultraschalluntersuchung müssen sogar 16 Patienten, die positiv im transrektalen Ultraschall biopsieren, die eben halt entsprechend und um eins zu finden. Wenn man aber diese Dinge kombiniert, sieht man, dass man bei, zum Beispiel wenn PSA auffällig ist und die digitale rektale Untersuchung, also der Tastbefund auffällig ist, dann sind von 2 auffälligen Patienten, die Sie biopsieren, finden Sie ein Prostatakarzinom. Und wenn alles 3 auffällig ist, wenn das auffällig ist und Sie biopsieren den, dann haben Sie auf jeden Fall bei jedem Patienten sozusagen, finden Sie das Prostatakarzinom. Deswegen ist es wichtig, eben halt verschiedenste Methoden zusammenzunehmen, damit man eben halt eine möglichst gute Aussage hat, damit man nicht jeden Patienten da irgendwie eine Biopsie unter, so schön ist das auch nicht, so in die Prostata gepiekt zu werden und einfach nur, obwohl die Wahrscheinlichkeit eher gering ist, dass man zum Beispiel bei eben transrektalen Ultraschall, auch wenn man es denkt, so das ist ein Gerät und ganz toll und so, die Wahrscheinlichkeit ist eben halt nicht besonders hoch, dass Sie da bei diesen ganzen Biopsien eben halt ein Prostatakarzinom finden. So, wichtig ist auch bei jedem, bei jeder Testung, ist, wenn Sie so Frühmarker nutzen, dann muss man sich auch immer im Klaren sein, wird die Erkennbarkeit sozusagen eines Karzinoms einfach nur nach vorne verschoben, dass Sie entsprechend einfach ein paar Jahre früher wissen, Sie entwickeln ein Prostatakarzinom, oder wird auch durch diese Früherkennung wirklich auch der Tod des Patienten nach hinten verschoben? Also sprich, wird durch die Früherkennung wirklich auch das Leben des Patienten verlängert? Oder lebt er einfach nur länger mit der Diagnose? Das muss man ja auch immer irgendwie mal überprüfen. Was nützt ja nicht, 10 Jahre das vielleicht eher zu wissen. Und wenn man sich das so anguckt, zum Beispiel bei PSA, sieht man eben halt, dass als PSA eingeführt wurde, hier entsprechend so etwa 1994, ging dann eben halt die Mortalität am Prostatakarzinom herunter. In Großbritannien und Deutschland war es 1994 genauso. Aber auch in Deutschland Ost, was es damals, wo damals noch kein PSA verwendet wurde, ging es genauso runter. Also am PSA lag es nicht. Keiner weiß eigentlich, warum es so, dass gerade da der Knick kam. Keiner weiß es so genau. Heute weiß man eben aus einer großen Studie aus Rotterdam, dass eben halt, wenn man jetzt hier ungefähr 100.000 Patienten ohne PSA-Screening und mit PSA-Screening, hat man eben halt so und so viele Todesfälle in der Gruppe ohne Screening und hier mit Screening. Und da sieht man, dass durch die PSA-basierte Früherkennung die Mortalität ungefähr um 20% heruntergesenkt wird. Das heißt, es ist also nicht 100%, sondern es ist nur ein zusätzlicher Möglichkeit, eben halt nur bei 20% der Patienten eben den Tod sozusagen zu verlängern, also nach hinten zu verschieben. Und es ist so, dass die meisten Patienten eben nicht an den Folgen des Prostatakarzinoms sterben sozusagen. Und deswegen muss man immer auch überlegen, hat man nicht vielleicht zu viel Überdiagnose, Übertherapie, wie ist die Lebensqualität, wenn man Patienten sozusagen frühzeitig so in Angst und Schrecken legt. Und deswegen ist es durchaus auch wichtig, dass man so einem 85- oder 90-jährigen Patienten gar nicht unbedingt erzählt, dass er ein Prostatakarzinom hat, weil er vielleicht lebt er noch 5, 6 Jahre gut und braucht dann nicht unbedingt therapieren, wenn er im Mittel eigentlich noch wahrscheinlich an ganz was anderem verstirbt. Also das ist immer eine Abwägungsgeschichte. So, in der Therapiesteuerung spielen Tumormarker eine Rolle. Hier haben wir zum Beispiel so die Beispiele beim Mammakarzinom. Da gibt es eben halt verschiedene Rezeptoren, die zum Beispiel hormonabhängig eben halt zur Proliferation der Tumorerkrankung führen können. Und das ist immer schön, wenn man solche Rezeptoren hat, die man noch blocken kann, weil es hormonunabhängig weiter wächst, ist es immer problematisch. Und sowas kann man natürlich dann testen auf solche Rezeptoren. Und also da gibt es zum Beispiel den Östrogen-Progesteron-Rezeptor und man kann eben halt schauen, ob der vorhanden ist, damit man eben halt die Therapie eben richtig einleitet, dass man zum Beispiel solche Rezeptorenblocker gibt. Das, für solche Dinge spielt das eine Rolle. Oder zum Beispiel hier Herceptin, das ist so ein monoklonaler Antikörper und die spielen immer eine größere Rolle in der Onkologie sozusagen. Da nimmt man einen Antikörper gegen den Wachstumsrezeptor HER2, humane epidermale Wachstumsrezeptor, und der wird eben bei ungefähr jedem vierten Brustkrebspatienten überexprimiert. Und bei denen macht es Sinn, diesen Antikörper zu geben, bei den anderen nicht, sozusagen. Und so kann man entscheiden, welche Therapie nutze ich hier. Genau. Also genetische Analytik spielt immer mehr eine Rolle. Ich hatte Ihnen schon diese Autoantikörper erzählt gegen P53. P53 als Apoptose-Induktor sozusagen bei DNA-Zellschädigungen und der eben halt die Apoptose dann einleitet. Wenn Sie Antikörper dagegen bilden dann, und er nicht mehr funktioniert, findet man das bei vielen, vielen Tumoren, findet man diese Antikörper gegen P53 oder P53-Mutation. Defekte DNA-Reparatursysteme kennt man eben halt bei verschiedensten Erkrankungen sozusagen, wo Patienten eben besonders empfindlich gegen Umwelteinflüsse sind und eben spezielle Tumore bilden. Hier zum Beispiel Xeroderma pigmentosum, wo eben halt es zu mehrfachen Tumoren kommt der Haut, auch zur Cornea-Ulzeration, Erblindung, solche Dinge sozusagen, wo defekte Reparatursysteme nachgewiesen sind. Krebsgene spielen immer mehr eine Rolle, Onkogene, Tumorsuppressorgene oder Stabilitätsgene, die man untersucht sozusagen, was bekannt ist, vielleicht das Philadelphia-Chromosom bei der CML. Oder hier das Burkitt-Lymphom, wo man auch eine chromosomale Translokation findet, wo dann entsprechend vor allem eben halt diese Tumore am Kinn auftreten können. So, also es gibt verschiedene neue Verfahren, wo man versucht, diese Krebszellen auch im Blut zu finden, nachzuweisen, zum Beispiel beim hepatolären Karzinom, das sind so moderne Verfahren, oder eben halt auch massenspektrometrische Verfahren, wo man bestimmte Marker misst, die jetzt in den nächsten Jahren einfach überprüft werden müssen, wie gut sie dann wirklich sind, aber wo die eine hohe Sensitivität und Spezifität haben, da warten wir im Moment drauf. Warten wir drauf, auch beim Pankreaskarzinom, was eben halt ein sehr aggressiver Tumor darstellt, da warten wir auf diese neuen Biomarker und hoffen, dass sie besser funktionieren. Und ganz kurz zusammenfassen, das ist vielleicht noch eine Minute, also wofür sind die Tumormarker, werden die genutzt? Wichtig ist eben vor allem zur Therapieerfolgs- und Verlaufskontrolle. Man kann eben halt frühzeitig ein Rezidiv erkennen. Ich hatte Ihnen das Beispiel beim Mammakarzinom gezeigt. Sie haben eine hohe Sensitivität, in der Regel eine schlechte Spezifität. Also man muss immer irgendwelche Einflussgrößen betrachten. Man kann in der Regel kein Screening im Normalkollektiv machen, also bei Ihnen jetzt testen, ob Sie ein Risiko haben auf ein Mammakarzinom. Das kann man genetisch, kann man solche Dinge testen, wenn Sie familiäre Risiken haben. Kontrolle von Risikogruppen wie eben Leberzirrhose, Schilddrüsenkarzinome oder eben genetische Risikopatienten. Man kann in einigen Fällen prognostische Aussagen auch über die Überlebenszeit stellen und Differentialdiagnosen wie bei den Keimzelltumoren, Teratomen oder eben was für eine Art von Keimzelltumor. Tumorlokalisation ist eher so in Ausnahmefällen möglich. Man muss immer die Entnahmezeiten beachten, also vor allem die individuellen Ausgangswerte. Es gibt auch Anstiege im Referenzbereich, auch das sollte man immer beachten. Die Methodenabhängigkeit, also möglichst immer den gleichen Test verwenden. Und wir haben große Hoffnung in neue Methoden, Molekulardiagnostik, Proteomics, da arbeiten wir auch wirklich aktiv dran, damit wir auch einfach die Diagnostik, Verlaufskontrolle bei Tumoren und vor allem auch so die Therapie der monoklonalen Antikörper, dass man die immer deutlich verbessert, und ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren wirklich auch Früchte trägt. Also es trägt schon Früchte bei vielen Tumorerkrankungen, aber vielleicht schaffen wir es ja irgendwann wirklich auch, bestimmte Tumore zu 100% zu besiegen. Dankeschön.